Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast. Mit Johannes Franke und Kevin Jung.
Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der ganz normale Wahnsinn, unser Podcast von liga3-online.de. Mein Name ist Johannes und auch heute wieder an meiner Seite ist der Kevin.
Yo, guten Tag zusammen.
Hi Kevin, ich hoffe dir geht's gut. Wir haben heute wieder einiges zu bereden. Sag doch gerne mal unseren Zuhörern, was heute ansteht.
Ja, Zeit für große Ausfälle haben wir hier auf jeden Fall nicht, denn in dieser Woche war wieder vieles abseits des Platzes los, denn Sportchef Ralf Becker vom Dynamo Dresden hat ziemlich kritische Worte an das Ligageschehen bzw. die Ligaentwicklung an sich gerichtet, weil die Finanzen in der dritten Liga ja immer so ein Kryptonit für den ganzen Fußball sein könnten. Also eine Schwachstelle des Fußballs und darüber müssen wir uns auf jeden Fall unterhalten. Dazu gehören natürlich Themen aus Kaiserslautern, aus Uerdingen, denn da läuft auch nicht alles ganz rund, wie bekannt ist. Aber wir kümmern uns natürlich auch um das Sportliche. Hansa Rostock steht da im Fokus, bei denen könnten nämlich demnächst Fans wieder im Stadion zu Gast sein und alles Weitere werden wir dann noch mit den Nachholspielen der Woche aufholen. Da waren unter anderem Duisburg und Halle unterwegs, das sind ja unsere beiden Herzensclubs. Kommen wir aber später zu, vorher fangen wir mal mit dem ganz speziellen Thema an, wie ich gerade schon gesprochen habe, die Finanzen.
Genau, Ralf Becker, Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden, hat, wie du sagtest, Kritik an der Finanzplanung einiger Clubs geübt. Zur Einordnung vielleicht erstmal, die Clubs gaben der vergangenen Saison 12,4 Millionen Euro aus. So viel haben sie noch nie in der Drittliga-Geschichte ausgegeben. Und wenn man es jetzt mit der Saison 2016-17 beispielsweise vergleicht, sind das insgesamt 3,7 Millionen Euro mehr. Und der Ralf Becker, der war nämlich zwischen 2016 und 2018 bei Kiel tätig in der dritten Liga, also weiß auch, wovon er redet.
Ja, Ralf Becker hat die dritte Liga natürlich schon über mehrere Spielzeiten hinweg verfolgt, in verschiedenen Positionen, bei verschiedenen Vereinen. Der kann das also alles eigentlich ganz gut einordnen. Und er spricht natürlich auch viele richtige Dinge an. Also ein Kernpunkt der ganzen Kritik ist ja auch, dass Gehälter in der dritten Liga oftmals jetzt stark ansteigen und Infrastrukturen halt so ein bisschen zurückbleiben. Ich gehe da ganz konform mit der Meinung von Becker, dass er da Investorenclubs wie halt den KfC Uerdingen und Türkgücü München anspricht, die halt eben immer noch kein eigenes Stadion vorweisen. Das ist ja auch immer der größte Kritikpunkt, den neutrale Fans gegenüber diesen Vereinen entgegenbringen, weil Heimspiele im 200 Kilometer entfernten Lotto oder halt Türkgücü München, die je nach Bedarf von einem Stadion ins andere umziehen, das ist halt keine Fußballromantik. Das ist auch jedem klar, der auch bei diesen Vereinen arbeitet. Aber es ist auch eine Entwicklung im Profifußball, das muss man ja auch dazu sagen. Und Ralf Becker sagt jetzt nur mal, das ist eine Entwicklung, die uns schadet im Allgemeinen.
Also er sagt zumindest, dass sie in der dritten Liga an den Beispielen KfC Uerdingen, Türkgücü München schadet. Er hat explizit auch Projekte wie in Hoffenheim oder in Leipzig ausgenommen, die da gute Arbeit leisten. Aber er ging halt direkt auf die Drittliga-Projekte ein. Und da haben wir ja auch gesehen, im Laufe der Saison schon alleine, was es da für Geschichten rund um Uerdingen, Türkgücü München gibt. Unter anderem auch die Langfristigkeit der Investitionen, inwiefern die gesichert sind. Ob jetzt zum Beispiel ein Investor die Lust verliert an Projekt, wie jetzt Ponomarev, der aussteigt, oder Hasan Kifran, der mal kokettiert hatte, sich zu verabschieden. Und das ist natürlich auch ja nichts Langfristiges, was er eigentlich so sieht, wenn man Geld reinsteckt, dass man auch langfristig irgendwas entwickeln will. Dazu zählen dann natürlich auch Investitionen an der Infrastruktur. Allerdings, wie du bereits sagtest, wurde oder wird in Uerdingen und bei Türkgücü München mehr in Spielergehälter investiert, was natürlich dann auch Konsequenzen für die anderen Vereine hat, wenn um den gleichen Spieler gekämpft wird, wenn ein Investorenverein einfach viel mehr zahlen kann, dann geht der Spieler im Zweifel auch dahin.
Ja gut, das ist natürlich logisch. Ich meine, jeder von uns würde das in der Regel wahrscheinlich auch abwägen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis hier und dort immer stimmt. Aber man muss dem ganzen Thema ja quasi, man muss das ganze Thema ja im Prinzip zu seinem Ursprung zurückverfolgen. Warum ist die finanzielle Lage in der dritten Liga eigentlich immer das Gesprächsthema Nummer eins? Ich meine, es ist schon klar, dass die dritte Liga im Verruf steht, sozusagen die Pleiteliga im deutschen Profifußball zu sein. Und deswegen legen ja auch viele Vereine jede Saison großen Wert darauf, möglichst schnell aus dieser Liga wieder herauszukommen, und zwar nach oben hin, ist ja logisch. Es ist bekannt, dass es manche Vereine in der dritten Liga gibt, die jedes Jahr wirklich knapp auf Kante nähen, um da möglichst den besten Erfolg rauszuschlagen und im besten Fall wieder aufzusteigen, weil es einfach schon einen immensen Unterschied in den TV-Geldern zum Beispiel macht, ob du jetzt in der zweiten oder in der dritten Liga spielst. Und da wird jeder neutrale Fan natürlich wieder darauf, die Argumentation darauf zurückführen, dass halt eben die erste und die zweite Bundesliga unter dem Dach der DFL stattfindet und die dritte Liga halt eben unter dem Dach des DFB. Ob man das jetzt alles immer gut heißen mag oder nicht, das sei mal völlig dahingestellt. Da wollen wir uns gar kein Urteil drüber bilden. Aber es ist natürlich jetzt in der Hand des Verbandes, dass man dafür Lösungen findet, weil die Kluft wird sonst nicht kleiner. Das ist wahrscheinlich so.
Ja, definitiv. Und der Herr Becker hat auch den FC Kaiserslautern angesprochen. Und das ist nochmal der Fall ein bisschen anders gelagert. Das ist ja allseits bekannt, dass durch das Insolvenzverfahren, welches Kaiserslautern angestrebt hat und durchführt, Raten aus vergangenen Transfers nicht vollständig an die Vereine gezahlt worden. Dresden war da auch selbst betroffen. Da hat Kaiserslautern beispielsweise aus dem Lukas Röser-Transfer den Sachsen noch 50.000 Euro geschuldet. Die Dresdner erhielten allerdings wohl nur 2.000 Euro daraus, da sie einer von sehr vielen Gläubigern waren. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, was Becker anspricht, ist, dass nach der Insolvenz Kaiserslautern direkt wieder Spieler mit finanziell sehr hohen Angeboten gelockt hat zu sich und damit auch zum Teil die Konkurrenz ausgestochen hat. Und das hat er als nicht fair bezeichnet, was natürlich auch aus seiner Sicht mit Sicherheit so sichtbar ist.
Ja, man muss es leider so sagen. Ich glaube, Yannick Bachmann, der jetzt beim SV Sandhausen in der zweiten Liga spielt, ist ein gutes Beispiel. Der kam nämlich von Würzburg in Drittliga-Zeiten nach Kaiserslautern für eine Summe, die noch etwas höher war als bei Röser. Und davon haben die Würzburger am Ende des Tages auch nicht sehr viel gesehen. Gut, das zu beurteilen ist auch in diesem Fall wieder nicht so unsere Sache, weil was will man Kaiserslautern vorwerfen? Das muss man einfach auch mal so im Kern sehen. Rechtlich haben sie ja nicht falsch gehandelt. Das muss man so festhalten. Ob man es mag und ob man es moralisch für richtig hält, das ist halt so die große Frage. Und jeder Fußballromantiker, der es jetzt nicht mit Kaiserslautern hält, und selbst Teile der eigenen Anhänger werden das wahrscheinlich etwas kritischer gesehen haben, um das mal höflich auszudrücken, weil da habe ich schon ganz andere Sprüche in den sozialen Netzwerken gelesen. Kaiserslautern hat in dem Fall auf jeden Fall nichts für sein Image getan. Das muss man so festhalten. Und das trifft eigentlich auf alle Vereine zu, die finanziell irgendwie kritisch dastehen. Also ob man da jetzt die Investorenclubs sieht, die Lauterer halt eben, oder andere Clubs, die halt das Geld auf, ja, nicht nachvollziehbare Weise manchmal erwirtschaften, die sind bei den neutralen Fans der dritten Liga immer in der Kritik. Das wird auch immer so sein, weil am Ende des Tages will doch jeder Fußballfan irgendwie, dass sein Verein bzw. dass die Vereine generell seriös und auch vernünftig arbeiten, weil nur das ist ja eigentlich das, was die Fans sehen wollen, den ganzen Klimbim drumherum, dieses ganze Finanzielle. Das würde die Fans gar nicht so sehr interessieren, wenn es nicht so schlecht laufen würde manchmal. Könnte ich mir vorstellen zumindest.
Ja, zumindest sagen, dass auch eine Abstimmung unter dem Artikel, den wir dabei oder darüber veröffentlicht hatten, da haben nämlich 95% der User den Aussagen Beckers voll zugestimmt. 4% sahen es nur anders und 1% war unentschlossen, also doch eine sehr eindeutige Mehrheit, was das angeht.
Genau, und deswegen wird sich der DFB auch damit beschäftigen müssen, denn klar ist, es liegt auf der Hand, dass es auch in der dritten Liga eine Entwicklung gibt. Das ist gar keine Frage. Also, dass finanzielle Situationen von heute mit den finanziellen Situationen von vor 4 oder 5 oder vor 10 Jahren zu vergleichen, ist halt immer schwierig, weil wir heute halt schon in einer ganz anderen Zeit leben als noch vor 10 Jahren. Das wird auch in 10 Jahren wieder ganz anders sein. Also, da sprechen wir dann vielleicht nicht von Rekordausgaben von 12,4 Millionen, sondern vielleicht von 25 Millionen Rekordausgaben. Die Frage ist dann halt immer, woher kommt das? Hat es sich gesund entwickelt oder ist es halt irgendwie zustande gekommen, weil da ja nicht so faire Dinge abgelaufen sind? Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Ja, wie dem auch sei, Becker fordert zumindest oder appelliert an den DFB, dass ein Regulativ stattfindet vor dem Hintergrund der steigenden Gehälter beziehungsweise ein Regulativ gefunden wird. Der Verband selbst appellierte zuletzt lediglich an die finanzielle Vernunft der Vereine, also dass sie das selbst lösen sollen. Das reicht scheinbar nicht oder zumindest für spezielle Fälle nicht. Und da muss sich der DFB natürlich fragen, wie wollen wir dieser Entwicklung entgegentreten oder wie wollen wir diese Entwicklung überhaupt oder wie bewerten wir überhaupt diese Entwicklung? Die Fans haben, wie bereits gesagt, eine ziemlich eindeutige Meinung.
Ja, und das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten, weil am Ende des Tages ist es halt auch eine Sache der Vereine, wie wird da gewirtschaftet. Die entscheiden natürlich, wofür geben wir unsere Gelder aus. Und wenn ein Verein sagt, wir finden es nun mal sinnvoll, das hier und dafür zu machen, wer will ihnen das verbieten? Ich meine, vor, weiß ich nicht, 10 Jahren hat wahrscheinlich auch keiner daran geglaubt, dass mal ein Neymar für 200 Millionen Euro auf dem Transfermarkt wechseln würde. Also da sind natürlich völlig utopische Summen für einen Drittliga, für eine dritte Liga, aber man muss die Entwicklung ja immer im Verhältnis sehen und deswegen können wir einfach nur abwarten, wie es sich entwickelt und Gleiches gilt halt eben auch für die Clubs an sich. Damit sind wir im Prinzip auch schon bei einem dieser Krisenclubs direkt angekommen, denn die Entwicklung in Uerdingen war zuletzt eher ja nicht so rosig. Die haben zwar jetzt im Nachholspiel in Meppen 4-0 gewonnen und damit auch mal wieder ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt, aber noch am gleichen Tag bzw. kurz vor der Partie kam wieder der nächste Hammer in Uerdingen, was die finanzielle Seite angeht.
Ja, du sagst es. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal drüber geredet und es wiederholt sich so ein bisschen. Die letzten zwei Saisons hat Uerdingen jeweils einen Verlust von ca. 2,5 Millionen Euro gemacht. Uerdingen soll Lohnnebensteuern nicht an das Finanzamt abgeführt haben. Es sollen sowohl rund 1,6 Millionen Euro sein, die sich da bis November 20 angehäuft haben. Auch Sozialversicherungsbeiträge sind nicht fristgerecht erfolgt. Ja, was soll man dazu noch sagen? Da sieht es finanziell düster aus.
Ja, es sieht nicht nur finanziell düster aus, das ist auch eine Straftat, die da eventuell vorliegt. Denn Insolvenzverwalter Dr. Klaus-Peter Kruth, das ist der Mann, der da alles im Moment im Überblick hat, hat jetzt halt festgestellt oder kommt aufgrund dieser ganzen Verbindlichkeiten zu dem Schluss, dass es beim KFC Uerdingen eventuell schon im Dezember 2020, und das ist ja mittlerweile schon fast 3 Monate her, ein bisschen düsterer aussah, als nach außen hin bekannt war. Deswegen steht da jetzt halt eben der Verdacht der Insolvenzverschleppung im Raum. Und das ist natürlich ein Thema, was ganz, ganz, ganz weit vom sportlichen Geschehen abweicht. Wollen wir auch gar nicht weiter uns drüber unterhalten. Das sind Sachen, die fallen einfach nicht in unseren Zuständigkeitsbereich, sind wir so ehrlich. Und am heutigen Donnerstag wird es da im Rahmen einer PK wohl noch Äußerungen zu geben. Gleichzeitig wird auch der Stadtrat Krefeld heute am Donnerstag, also wir haben jetzt 11.42 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir wissen noch nicht, wann und wie Entscheidungen fallen, aber heute wird, wie gesagt, auch der Stadtrat Krefeld sich zu den Sanierungskosten der Grotenburg äußern. Das ist ja auch weiterhin ein Thema in Uerdingen und wir werden das verfolgen, ob es im Laufe dieser Aufnahme hier in den nächsten Minuten oder was auch immer, Momenten noch Entscheidungen gibt. Und dann werden wir euch natürlich punktuell darüber informieren. Und deswegen lass uns mal ganz schnell zum Sportlichen zurückkommen. Wobei ganz sportlich ist das ja jetzt auch wieder nicht das Thema. Es geht nämlich um die Fanrückkehr und da ist Hansa Rostock ja voll im Fokus.
Genau, Hansa Rostock plant nämlich am Samstag gegen den HFC vor 777 Zuschauern zu spielen. Am Mittwoch gab das Gesundheitsamt in Rostock bereits grünes Licht. Also der Verein hat ein Konzept entwickelt, das den Gesundheitsbehörden vorgestellt. Die haben das abgenickt sozusagen. Und am heutigen Donnerstag trifft die Landesregierung eine endgültige Entscheidung darüber, ob eben vor Zuschauern gespielt wird im Ostseestadion.
Ja gut, wer wünscht sich das nicht? Müssen wir gar nicht drum rumreden. Die Rückkehr von Fans in die Fußballstadien wäre natürlich für jeden Fußballliebhaber ein Träumchen. Das ist ja ganz klar. Und man muss es aber auch fairerweise einordnen, dass es nicht ganz leicht ist, weil das aktuelle Geschehen, das aktuelle Pandemiegeschehen, gibt das jetzt nicht unbedingt her, gerade so vor Ostern, Johannes. Das ist schwierig.
Also ich glaube, jeder kriegt es ja mit, der ein bisschen Nachrichten verfolgt. Die viele Virologen warnen davor, vor weiteren Lockerungen oder von überhaupt den Lockerungen, die bisher stattgefunden haben, dass sich das Infektionsgeschehen durch die Virusmutante noch erhöhen wird. Wenn man jetzt auf das Konzept guckt, was plant Hansa? Vor dem Spiel sollen alle Fans, die Karten haben, mit Schnelltests getestet werden. Die Kosten für die Tests und das Personal, das die Tests durchführt, die trägt Hansa selbst. Und Rostock und die Behörden möchten durch das Spiel auch Aufschlüsse generieren über mögliche weitere Öffnungen. Das ist natürlich positiv, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine gewisse Symbolwirkung, die da immer mitspielt und eben das Infektionsgeschehen an sich.
Genau, denn Symbolwirkung ist wieder so ein krasses Stichwort, muss man auch ganz klar sagen, denn der Fußball ist da ja schon seit Beginn der Corona-Pandemie immer im Fokus. aller Beobachter des kompletten Geschehens in ganz Deutschland, egal um was wir da jetzt sprechen. Und es ist jetzt natürlich nicht so, da muss man jetzt ganz klar auch die Lanze für Hansa brechen, dass sie sich da irgendwie in den Vordergrund spielen wollen mit tollen Lösungen oder sowas, sondern die versuchen ja einfach nur, ja, ihren eigenen Hintern zu retten. Wer würde das nicht machen? Seien wir so ehrlich, wenn man in den Restaurants jetzt schaut, jedes Restaurant würde am Eingang Schnelltests anbieten und jeder dürfte rein und essen, der halt negativ getestet wurde. Wer würde das nicht machen wollen? Und es sollen die Leute ja auch machen. Das wäre ja vernünftig. Es ist halt immer eine Frage der Finanzierung, weil A, wo nimmst du die ganzen Tests her? B, wer bezahlt die ganzen Tests? Im Fall von Hansa hat Rostock jetzt halt gesagt, ja gut, dann bezahlen wir das halt. Und wenn die sich das erlauben können und auch erlauben wollen, das ist ja auch immer so das Ausrufezeichen, was man dahinter setzt, muss, dann kann Rostock als Verein natürlich ja eine Vorbereiterrolle für alle weiteren Themen ergeben, was ja auch der Fußball im Gesamtbild ja anfangs der Pandemie gemacht hat mit dem Hygienekonzept, was damals vorgestellt wurde. Daran haben sich ja auch viele orientiert. Frage ist halt nur, warum wird es bei den einen erlaubt und bei den anderen halt weniger? Aber das ist nun mal wieder auch jetzt was weit vom Sportlichen sich entfernt.
Das sind dann eher politische Fragen, richtig? Wie du sagtest, also ist klar, Hansa kann da gut als Vorreiter dienen und auch Wege zeigen, wie man in so einer Pandemie kreative Lösungen findet, um eben auch sichere Lösungen zu haben. Ich frage mich nur, oder für mich ist es fraglich, ob das Konzept in dieser Saison auch bei weiteren Vereinen umsetzbar ist. Das sehe ich persönlich nicht. Auch, wie gesagt, durch das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland. Es wäre natürlich zu wünschen, aber ich glaube, da gibt es einige Köpfe, die ja auch in hohen politischen Positionen dann Entscheidungen treffen, wonach sich dann Vereine eh richten müssen.
Na klar, weil Virologen sind wir am Ende des Tages alle nicht, aber genauso klar ist auch, wenn ich jetzt wieder mal ins Restaurant oder ins Kino gehen dürfte, würde ich wahrscheinlich so einen Schnelltest vorher in Kauf nehmen, wenn es angeboten würde und wenn es sinnvoll ist. Ich meine, jeder Restaurantbesitzer, jeder Kioskbesitzer oder jeder, der von der Corona-Pandemie besonders betroffen ist, würde sich das natürlich wünschen, dass es eine sinnvolle Lösung gibt, die halt für alle gilt und nicht nur für eine bestimmte Gruppierung.
Genau, wir wollen ja alle, dass es weitergeht.
Genau, und deswegen machen wir auch mal ganz schnell weiter. Wir haben jetzt viel über Sachen gesprochen, die abseits des Platzes geschehen sind, beziehungsweise im Hintergrund passiert sind. In Mannheim könnte das ja auch mehr oder weniger noch zutreffen, weil abseits des Platzes ist Cheftrainer Patrick Glöckner da ein bisschen in die Kritik geraten nach den letzten Partien. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder voll auf dem Rasen.
Ja, es wurde Zeit, sage ich mal. Nach einem starken Start ins Jahr ging Mannheim nämlich zuletzt etwas die Luft aus. Sie haben nur 2 Punkte aus den letzten 6 Partien geholt, dabei auch nur 3 Tore geschossen, unter anderem zuletzt zu Hause gegen den SV Meppen nur 1 verloren. Und es wird so langsam ein bisschen enger für Waldhof Mannheim in der Tabelle. Sie haben zwar noch 7 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, liegen aktuell auf Rang 12, aber die sportliche Führung scheint da nicht mehr ganz so überzeugt zu sein, dass das eventuell mit Patrick Glöckner auch klappt. Deswegen soll der Trainer vor einem Endspiel stehen, am Samstag nämlich gegen Ingolstadt. Und das ist jetzt kein einfacher Gegner für ein Endspiel.
Das auf jeden Fall nicht, aber gut. Es gab auch schon Endspiele gegen Bayern München oder Borussia Dortmund in anderen Ligen, die da ausgesprochen wurden. Ist halt immer so die Frage, wie sinnvoll ist das wirklich? Auffällig ist in Mannheim auf jeden Fall, dass sie letztes Jahr als Aufsteiger furios in der Liga auftraten. Also, ich erinnere mich an viele Spiele, in denen viele Tore gefallen sind auf Mannheimer Seite. Das hat schon durchaus für Eindruck gesorgt und in diesem Jahr sind sie halt, es ist bekanntermaßen das schwierige zweite Jahr, sagt man ja immer. Aber sie sind halt, ja, mehr oder weniger eine graue Maus in der dritten Liga geworden, weil sie bislang nicht wirklich im Abstiegskampf stecken. Sie waren im Aufstiegskampf auch nur ganz selten zu sehen, vielleicht mal am Anfang der Saison oder in einer Phase, wo es wirklich gut lief. Aber man sieht und hört halt eben nicht viel von Mannheim. Und ich glaube, das sind nicht die Ansprüche, die sich da beim Waldhof entwickelt haben im letzten Jahr. Und deswegen, ja, muss man wahrscheinlich auch dort das Gesamtpaket betrachten. Und wenn die Verantwortlichen da zu einem Entschluss kommen, dann werden die sich was dabei gedacht haben. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Und Gleiches gilt halt eben für Auf- und Abstiegskampf. Und damit sind wir im Prinzip bei historischem angekommen, denn der Aufstiegskampf, der ist ja so langweilig wie nie.
Ja, aber dafür historisch gut wie nie. Denn einen solchen Vorsprung nach 28 Spieltagen, den gab es noch gar nicht. Nämlich Hansa Rostock und Ingolstadt, die haben 9 Punkte Vorsprung auf Platz 4 und Dresden sogar 13. Also historisch gut, ja.
Genau, und das haben die Mannschaften sich eigentlich im Prinzip auch in den letzten Wochen direkt erarbeitet. Ich meine, Dresden hat 4 Punkte gegen Saarbrücken und Wiesbaden geholt, Rostock hat Türkgücü auf die Bretter geschickt und Ingolstadt hat sich 4 Punkte gegen Wiesbaden und Fair geschnappt. Das heißt natürlich wiederum, ich habe Wiesbaden gerade zweimal genannt, dass der direkte Konkurrent zweimal das Nachsehen gegen die Top 3 der Liga hatten. Und ja, das zeigt sich natürlich in der Tabelle.
Genau, denn die Verfolger patzen nämlich, während die Top 3 marschieren. Wiesbaden, du sagtest bereits, beide direkte Duelle verloren, haben sich damit eigentlich, ja, sie haben eine große Chance verpasst, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt sind einige Punkte an Rückstand. 1860 wurde auch nur ein Punkt gegen Lübeck und auch Fair und Saarbrücken konnten die direkten Duelle nicht gewinnen. Also es scheint zumindest entschieden oben. Nur wer wirklich dann direkt hochgeht und wer in die Relegation geht, das muss noch ausgekämpft werden.
Genau, die drei Mannschaften, die da gerade oben stehen, also Dresden, Rostock und Ingolstadt, die werden höchstwahrscheinlich den Aufstiegskampf unter sich entscheiden. Und auch da könnte es noch am Saisonende zu einem Novum kommen, denn Hansa und Ingolstadt, wenn man deren Punkteschnitt jetzt mal auf 38 Spiele hochrechnet, dann würden sie beide auf 73 Punkte bekommen. Und bislang lag der Aufstiegsschnitt immer bei 72 Punkten. Also wer halt mit 73 Punkten in die Relegation müsste, der ja, hat schon ziemlich viel Pech, dass er halt in diesem Jahr mit so einem guten Punkteschnitt nicht direkt aufsteigen würde.
Ja, und das wäre bitter, denn wir wissen alle, was letztes Jahr in der Relegation passiert ist. Also die ist wirklich tückisch. Da kann eine ganze Saison ja verloren werden quasi. Deswegen wollen natürlich alle drei direkt hoch, ganz klar. Also da bleibt zumindest Spannung übrig.
Das ist natürlich beinhart, denn man stelle sich vor, Ingolstadt würde erneut in die Relegation kommen und Nürnberg ist in der zweiten Bundesliga ja auch noch nicht ganz raus aus dem Aufstiegskampf. Im Gegenteil, die stecken da ja auch mittendrin. Also eine Neuauflage dieses Matches, das wäre brutal, um das mal in der Fußballersprache auszudrücken.
Ich glaube, die Beteiligten hätten da alle keine Lust drauf, um es mal so zu
Ja,
sagen.
gut. Es ist immer so die Frage des Blickwinkels. Ich meine, immer noch besser Relegation als entweder direkt runter oder gar nicht rauf. Also von daher würden sie sich wahrscheinlich damit arrangieren können. Allerdings, ja.
Das wäre spannend.
Gucken wir erstmal, wie es wird. Spekulieren bringt da nicht viel. Und gleiches gilt im Prinzip für den Abstiegskampf, denn da helfen Spekulationen auch nicht mehr weiter, da helfen nur noch Punkte weiter. Und Johannes, da waren wir beide jetzt am Dienstag extrem von betroffen, denn unsere beiden Herzensklubs, ich habe es am Anfang angesprochen, Duisburg und Halle, die haben sich glücklicherweise so getrennt aus unserer Sicht, dass keiner von uns unsere Wette verloren hat. Aber punktuell bringt es beide Clubs nicht wirklich weiter.
Nee, du sagtest, es war auch kein schönes Spiel, wirklich als neutraler Zuschauer und auch als mitfiebernder Zuschauer. 1:1 ging es aus. Ja, hilft keinem weiter, wie du richtig sagst. Duisburg hat dazu am Wochenende gegen Köln verloren, also auch wieder gegen direkten Konkurrenten. Halle auch eine 0-4-Heim-Niederlage gegen 1860 München. Also keine schöne Woche für uns beide, um ehrlich zu sein, aber gut.
Na, wir hatten schon schönere Zeiten.
Das ist richtig. Schönere Zeiten hatte dafür oder hat Magdeburg aktuell, auch wenn sie noch auf einem Abstiegsplatz stehen. Die haben am Wochenende gegen Bayern 2 gewonnen, damit 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Also dort läuft es jetzt unter Christian Titz. Steht am Wochenende ein sehr spannendes Duell, da kommen wir ja gleich drauf zu. Und auch der KFC Uerdingen hat sportlich ja zurückgeschlagen, sage ich mal. Die haben nämlich gegen direkte Konkurrenten gepunktet. Erst 1:1 gegen Lübeck und dann 4:0 gegen Meppen.
Genau, und gleichzeitig ist Haching im Keller verblieben, weil sie das Spiel gegen Ferl verloren haben. Jetzt ist der Rückstand auf das rettende Ufer schon wieder bei 5 Punkten. In Lübeck sieht es auch nicht viel besser aus nach 2 Unentschieden gegen Uerdingen und 1860. Und in Kaiserslautern ist nicht viel passiert, weil nicht viel passiert ist. Denn das Spiel am Betzenberg ist gegen Zwickau abgesagt worden. Für Zwickau war es schon die 9. Dementsprechend ist Zwickau auch hier jetzt die Mannschaft, die 2 Spiele aufholen muss, während Uerdingen und Kaiserslautern jeweils nur noch eins aufzuholen haben. Halt eben gegen Zwickau, logischerweise. Und dann ist die Tabelle im Prinzip auch schon entzerrt. Das heißt, die letzten 10 Spieltage können wir mehr oder weniger mit einem sehr genauen Bild in die Liga gehen. Und wenn wir da gerade schon von Duisburg und Halle gesprochen haben, klar, als Fan ist man da immer ein bisschen mit dem Herzen dabei. Aber klar, selbstverständlich wünscht man natürlich denjenigen Vereinen jetzt das Glück im Abstiegs- und im Aufstiegskampf, die es auch sportlich verdient haben. Weil ob jetzt Herzensverein oder nicht, nach 38 Spieltagen wird abgerechnet und nach 38 Spieltagen steigen halt die Mannschaften ab, die halt über die gesamte Saison nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und da kann man dann eigentlich auch nicht mehr von unfair sprechen, denn ich glaube, 38 Spieltage sind genug Zeit, um halt etwaige Fehlentscheidungen wieder zu korrigieren. Und wenn es nicht geklappt hat, dann hat es nicht geklappt. So sportlich fair muss man sein, wenn es halt eben auch den Verein trifft, den man jetzt nicht unbedingt unten sehen möchte.
Ja, und da schauen wir nämlich jetzt schon mal auf den nächsten Spieltag, denn da stehen auch wieder direkte Duelle an. Ich habe es bereits angesprochen, Magdeburg gegen Kaiserslautern, zwei absolute Schwergewichte, die um den Klassenverbleib kämpfen. Ein Highlight am Samstag, oder?
Ja, absolut. Also Magdeburg gegen Kaiserslautern ist mit Sicherheit eines der Schlüsselspiele im Abstiegskampf, denn so langsam zeichnet sich in der Tabelle ab, dass es wohl einen der drei großen Clubs da unten treffen wird. Aber gut, was heißt große Clubs? Das ist ja immer auch eine Ansichtssache. Von daher ist klar, dass beide Vereine gewinnen müssen. Kaiserslautern vielleicht sogar noch etwas mehr als Magdeburg angesichts der Punktzahl, aber da spielt halt eben auch das Nachholspiel noch eine große Rolle. Ach ja, was will man sagen? Es ist für keinen verkehrt, wenn er den Dreier holt.
Ich glaube, ja, das trifft ganz gut. Ein weiteres Abstiegsduell steht auch am Samstag an, nämlich Unterhaching gegen Uerdingen. Und ich glaube, für Unterhaching, das könnte schon entscheidend werden, wenn sie da nichts holen.
Ja, ich will jetzt garantiert nicht wieder über Ari van Lent prognostizieren, denn das haben wir oft genug gemacht und der Mann ist immer noch im Amt. Das ehrt vor allen Dingen, dass die Verantwortlichen bei der Spielvereinigung Unterhaching, dass sie da dieses Vertrauen aussprechen. Da sind wir nämlich wieder bei dem Thema Fußballromantiker und Unternehmensdenker, was wir ganz am Anfang dieser Folge angesprochen haben. Als Fußballromantiker ist es natürlich schön, wenn da halt eben dieses Vertrauen da ist und dass man auf Biegen und Brechen halt mit Ari van Lent den Turnaround schaffen will. Und es ist ja nicht ausgeschlossen. Allerdings hast du schon völlig richtig gesagt, muss er jetzt auch wieder gewinnen. Ich meine, die Niederlagenserie hat er zwischendurch unterbrochen, aber der nächste Rückschlag folgte ja quasi auf dem Fuße. Dementsprechend ist die Situation in Unterhaching nicht entspannter geworden.
Genau. Und wir haben es bereits angesprochen, in Rostock könnten Fans eventuell das Duell gegen Halle sehen. In Ostderby, das ist natürlich auch nicht schlecht. Und für Rostock geht es natürlich um Punkte für den Aufstieg. Und Halle ist nicht gut drauf. Und in Rostock sahen wir auch nie gut aus. Also es deutet viel auf dem Heimsieg hin.
Ja gut, du bist ja wirklich optimistisch.
Ja, manchmal ist es so. Aber ich wollte es gerade sagen, manchmal wird man ja auch sehr überrascht. Und ich hoffe, dass ich überrascht werde am Samstag. Also bin gespannt.
Ja, und manchmal läuft es halt einfach so, wie es gedacht ist. Und dann werden euch die Rostocker wieder den Hintern versohlen. Aber das werden wir dann dementsprechend auch sehen.
Das werden wir nächste Woche analysieren, sage ich mal.
Ganz genau. Und dann spielt auch das Montagsspiel noch eine Rolle, denn da kommt es wiederum zu einem Spitzenspiel zwischen 1860 München und Dresden. Und wir haben in den letzten Wochen schon des Öfteren von letzten Chancen für die Verfolger gesprochen. Und das trifft im Prinzip jetzt auch wieder auf 1860 München zu.
Ja, also sie müssen gewinnen, wenn sie nochmal oben angreifen wollen. Wir hatten ja bei Dresden in der letzten Woche gesagt, da stehen vier Spieler an gegen direkte Konkurrenten hintereinander. Wenn sie da nichts anbrennen lassen, dann steigen sie auf und sie haben die ersten beiden Spiele 4 Punkte geholt. Jetzt drittes Spiel gegen 1860. Ja. Dresden hat selbst in der Hand.
Da bin ich mal gespannt, ob die Gemütslage von Cheftrainer Michael Köllner bei den Löwen sich dann wieder verbessern wird. Der hat nämlich in der Pressekonferenz, ich liebe seine Pressekonferenz, möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen. Ich finde seinen Dialekt zwar unheimlich schwierig zu verstehen an manchen Stellen, das bereitet mir Probleme, ja, ich gebe es zu, aber ich finde seine authentische Art, er ist freundlich und trotzdem autoritär, also er macht das als Fußballtrainer wirklich richtig gut, finde ich. Kann ja auch wieder jeder anders sehen und ist auch wieder Geschmackssache wahrscheinlich, aber er hat auf jeden Fall in der Pressekonferenz vor dem letzten Spiel gesagt, Auswärtsfahrten, die nehmen wir sehr sportlich an, da fahren wir um 13.15 Uhr los, wenn wir um 19 Uhr dran sind und das wäre ihm immer noch lieber als zack rein in den Flieger und zack raus in den Flieger, weil wenn man irgendwo im Hotel ist, dann könnte man wenigstens schon mal im Trainerteam auch mal eine Runde ein Bierchen trinken und Fußball zusammen gucken, das würde den Zusammenhalt stärken und ich finde, das ist im Kern so eine positive Art, von der bräuchten wir einfach mal in der heutigen Zeit ein bisschen mehr, oder?
Ja, kann ich nichts anderes hinzufügen. Ein Bierchen geht immer.
Ja, das sowieso. Hat keiner gehört, der jetzt nicht sowas mit Spirituosen am Hut hat. Dementsprechend leiten wir mal ganz schnell auf das Ende unserer Podcast-Folge über, denn wir sind durch, Johannes, und es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir dieses Mal sehr viele Themen außerhalb des Platzes hatten und obwohl viele Entscheidungen halt eben am heutigen Donnerstag noch fallen. Wie eben gesagt, es kann sein, dass der Stadtrat Krefeld sich heute noch zur Grotenburg-Sanierung äußert. Es kann sein, dass die Pressekonferenz rund um den Insolvenzverwalter des KFC Uerdingen heute noch Ergebnisse liefert und auch die Entscheidung über eine Zuschauerrückkehr im Ostseestadion fällt höchstwahrscheinlich noch am heutigen Donnerstag. Dementsprechend verfolgen wir das Geschehen weiter. Wenn ihr die Folge morgen früh am Freitag hört, beziehungsweise heute früh am Freitag ne, ist ja dann logischerweise das richtige Tempo, dann werden bestimmt schon Entscheidungen gefallen sein und dementsprechend könnt ihr uns trotzdem euer Feedback geben, Johannes. Das ist auf allen sozialen Netzwerken eigentlich möglich.
Genau, wir sind darauf angewiesen. Wir freuen uns immer drüber, über eure Meinung. Wie findet ihr die Bäckerkritik beispielsweise? Wie seht ihr die sportliche Situation? Alle neuesten News, wie du bereits sagtest, egal ob Ostseestadion, Uerdingen und Co., findet ihr wie immer auf unserer Internetseite. Und da bleibt uns gar nicht mehr weiteres zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören, euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Bis denn, Leute. Ciao.
Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast.